Salut zusammen zu einer weiteren Folge von Podcast, der Podcast von ProCup Zentralschweiz. Ich darf in dieser Folge Moderation der Nadia übergeben. Nadia, du hast das Wort.
Ja, danke vielmals. Da freue ich mich besonders. An meiner Seite heute sind zwei Mitarbeitende von mir. Ich denke, es wäre recht schön, wenn wir uns kurz vorstellen würden, weil wir nicht davon dürfen können ausgehen, dass alle Gäste alle Folgen von uns hören. Vielleicht kannst du, Ursulina, gerade mal anfangen, wer du bist und was ist deine Funktion bei ProCup Zentralschweiz?
Mein Name ist Ursulina Herrmann. Ich arbeite seit 7 Jahren hier bei ProCup Zentralschweiz auf dem Sekretariat und mache häufig auch noch Sozialversicherung, Sachbearbeitung. Ja, und privat habe ich 2 Kinder und wohne mit meinem Mann auch noch zusammen hier in der Stadt Luzern.
Danke vielmals. Jan?
Ja, ich bin der Jan. Ich bin da bei ProCup eigentlich für Sensibilisierung und Broadcast zuständig. Sonst bin ich eigentlich noch im Kleintheater Luzern tätig, als Moderator für Podien, fürs Fernsehen und ab und zu auch noch als Aktivisten tätig.
Merci. Ich bin Nadia Stadelmann, ich arbeite seit 3 Jahren bei ProCup, leite dort Sekretariat und mache die Öffentlichkeitsarbeit. Ich arbeite hier in einem Teilpensum und bin wie Ursulina auch daheim noch in der Care-Arbeit tätig. Was unsere Gäste daheim, die uns hören, jetzt nicht sehen, ist, dass ich die Einzige bin, die auf einem Stuhl sitzt. Ihr beide haben einen Stuhl mitgebracht, ihr sind beide im Rollstuhl. Und das ist ein Thema, das ich gerne heute darüber reden würde. Ich würde gerne über Behinderung reden, über das Wording und auch über Ableismus. Ich fange vielleicht gerade so an, ich betreue den Facebook-Account von ProCup Zentralschweiz und es vergeht kaum eine Woche, wo ich dort nicht eine empörte Nachricht bekomme von jemandem, der findet, wieso sagt ihr Menschen mit Behinderung? Dürfen das überhaupt sagen? Das ist diskriminierend. Und auch in meinem Freundeskreis werde ich immer wieder gefragt, du, wie sagt man es eigentlich? Darf man Menschen mit Behinderung sagen? Und darum würde ich gerne so an euch geben, welchen Begriff bevorzugt ihr und warum?
Ja, also ich merke einfach, selbst in meiner Bubble drin, ist das immer wieder ein Dauerthema. Ich glaube, es gibt keine 0815-Antwort. Für mich persönlich aber ist es so, ich fühle mich in gewissen Situationen behindert. Das ist einfach so. Ohne dass manchmal auch Gesellschaft oder Politik etwas dafür kann. Zum Beispiel durch meine Muskelspannung, durch meine Spastik, macht mein Körper manchmal einfach Sachen, die mich effektiv behindern. Dann gibt es natürlich auch noch Behinderungen, die nicht von mir auskommen, sondern von irgendwelchen Werbetafeln, von architektonischen Hindernissen. Das sind Behinderungen, die man reduzieren können. Aber es gibt auch viele Situationen, wo ich mich selber wirklich als behindert selber beschreibe und wahrnehme.
Und das sagst du auch so von dir?
Ja.
Also ich bin eine Frau mit einer Behinderung.
Genau. Ich bin Ursulina, aber ich habe eine Behinderung, ja.
Okay, gut, danke. Jan, wie handelst du?
Ja, also ich weiss, ich kann mich nur anschließen, das wird, glaube ich, in den kommenden Jahren ein Dauerthema sein. Ich bezeichne mich als Mensch mit Behinderung. Aber ich sehe auch, irgendwie sind wir, dass man sagt, ein behinderter Mensch, wenn man es so anschaut, dass man behindert wird. Also die 2 Variationen finde ich eigentlich schon ziemlich gut. Und für mich, darum sage ich, Mensch mit Behinderung ist einfach der Fokus immer der Mensch. Und nachher ein zusätzlicher Attribut. So. Und ja, da gibt es natürlich heisse Diskussionen. Natürlich kann ich auch mit Beeinträchtigung leben. Was ich dann einfach speziell finde, wenn man von Handicap oder besonderen Bedürfnissen anfängt zu reden, dann habe ich dann schon gemerkt, dass so Fußgängerinnen das dann auch manchmal so brauche, um es zu verwässern, weil dann fängt man dann plötzlich an, ja, ich habe auch ein Handicap, weißt du, ich habe auch einen Brüller und ich kann auch nicht alles wünschen. Und dann denke ich so, es braucht manchmal eine klare Abgrenzung, um auch Forderungen im Kontext zu stellen und nicht so ein verwässerndes Thema. Und ich könnte noch ganz viel erzählen, ich werde mir wahrscheinlich auch dazu kommen, aber ich gebe jetzt die wieder drin.
Danke. Es kommt ja auch aus dem Aktivistischen, dass man sich bewusst auch den Begriff zurückerobert. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, weil ich weiß nicht, wie es du empfindest. Ich hatte mal jemanden, wo ich mit ihm zusammengearbeitet habe, mal wochenlang, der dann gesagt hat, wie nennen wir euch jetzt, weil es nicht auch ums Thema Behinderung gegangen ist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, Mensch mit Behinderung. Und dann hat er gesagt, das tut ihm weh, er ist ein Fußgänger. Und dann sage ich, genau wegen dem machen wir es. Weil es wieder um euch in dieser Diskussion geht, weil es für euch muss angenehm sein. Wir haben in dieser Behindertensession extra das Wort zurückerobert, um es nicht auf dem Schulhof kommen zu lassen und dass man ganz genau weiss, um welches Bedürfnis geht es jetzt. Aber wenn natürlich wir in die Geschichte schauen von Behinderung, hat natürlich die Person, die gegen die Mitte 50 ist, natürlich mit dem Wort Behinderung ein Stereotyp, der vielleicht jetzt nicht so schön ist. Und das tut ihm dann weh. Mhm. Und ich habe nichts dafür, dass man mit dem Wort Behinderung Stereotypen gefüttert hat, sondern es ist ein zusätzliches Attribut. Und man muss manchmal auch, wenn man ein Thema so angeht, manchmal auch ein bisschen weh tun, dass man wieder neue Öffnungen schaffen kann, dass dann auch wieder etwas geht.
Darf ich noch schnell etwas ergänzen? Jan, du hast vorher gesagt, eben, ihr wollt immer alles. Wir können uns auch nicht alles wünschen. Ja. Wir Menschen mit Behinderungen wollen einfach die gleichen Möglichkeiten wie die anderen in der Gesellschaft, nicht mehr und nicht weniger. Und das geht manchmal ein bisschen vergessen in der Gesellschaft und in der Politik.
Das finde ich sehr ein wichtiges Argument, Ursulina. Der Jan hat vorhin noch gesagt, auf dem Schulhof. Du bist als Mutter von zwei Buben ja auch ab und zu auf Spielplätzen und Schulhof unterwegs. Ist dir das dort schon mal begegnet, dass Kinder untereinander gesagt haben, das ist so behindert oder du bist so behindert?
Ist jetzt schwierig, bewusst habe ich so nie wahrgenommen, aber es gibt so eine ganz kurze Geschichte dazu, die es eigentlich sehr eindrücklich zeigt, wie Kinder einen Mensch mit Behinderung wahrnehmen. Ein Kindergartengespendli hat unbedingt mit einem von meinen Buben abmachen und das Mädchen hat ihrer Mami alles gesagt. Das ist der Bub, der die grüne Jacke hat, die kleinen zwei gehen zusammen in die Kita etc. etc. Was sie nicht gesagt hat, und darum hat ihre Mami nicht gewusst, wer ich bin, dass ich im Rollstuhl sitze, das ist für das Kind so irrelevant gewesen. Ja, es entsteht mit der Zeit durch Gesellschaft, dass ein Rollstuhl, dass ein Mensch mit einer Behinderung etwas Besonderes, etwas extra ist.
Und das Mädchen hat das gar nicht angeschaut, sondern dich als Mutter und vor allem Interesse gehabt am Abmachen mit den Buben.
Ja, genau. Und alle vom Hort von der Betreuung finden es gemein, dass ich mit dem Rollstuhl die Rampe durchabrollen darf, sie ihre Spielfahrzeuge aber stoßen müssen. Also, es geht ja, in meinem privaten Umfeld ändere so ein bisschen um das.
Sehr schön.
Ja.
Ja, danke euch. Jan, wenn man dich googelt, kommt unter den drei meistgenannten Worten Krankheit. Was macht das mit dir? Hast du Krankheit? Bist du krank?
Nein, ich würde das nicht so bezeichnen. Also, ich habe auch mal eine Erfahrung gehabt, als ich in der Kam im Dorf umeinander gefahren bin. Dass das Mädchen zur Mami gesagt hat, schau dort den kranken Mann. Und ich habe nichts gegen das Kind, wohlverstanden, weil ich weiss, das Kind war neugierig. Dann bin ich aber zu dieser Mutter angefahren und habe gesagt, warum hat ihre Tochter das Gefühl, dass ich ein kranker Mann bin? Ich bin seit zwei Jahren nicht mehr krank, ich hatte keinen Grippe, nicht. Und dann ist aber der Dialog nicht zustande gekommen, weil sie so betüpft war, dass es sehr viel weitergelaufen ist. Und ich habe vorher von diesem Stereotyp geredet. Und das merkt man auch dort, oder? Wenn Behinderung immer noch als krank definiert wird. Oder? Wenn ich jemanden, der einen ärztlichen Hintergrund hat, dann habe ich eine Diagnose. Aber in dem gesellschaftlichen Diskurs ist das eine menschliche Vielfalt. Und wenn wir es dort an mir anbringen, dann würde vielleicht nicht mehr bei mir der dritte Vorschlag Krankheit sein. Oder? Es ist einfach, wenn es um das Thema Behinderung geht, geht es immer um das Defizitäre und das Defekte. Und das merke ich auch, wenn man jetzt nicht nur Google zu Rate zieht, sondern wenn ich einen Freund neu treffe und dann so ins Gespräch komme, ist die dritte, vierte Frage, was hast du? Dann sage ich meistens nichts. Was hast du? Mhm. Und dann merke ich dann schon, sage ich doch, du kannst mich das schon fragen. Aber wenn ich jetzt dir noch meine Diagnose erzähle, hast du noch viel mehr Fragezeichen im Kopf. Frag doch, was sind meine Hobbys oder wie gestalte ich meinen Alltag. Das ist deiner Realität viel näher, als wenn ich von meiner Zerebralparese anfange zu erzählen und dann noch anfange, dann schreckt dich das mehr ab. Also, ich sage nicht, man darf nicht fragen, wohlverstanden, aber das ist etwas Gleiches, wenn man jemanden dunkelhäutig fragt, der aber hier in der Schweiz geboren ist, von wo kommst du? Das ist einfach so einfach der erste Reflex, weil ich wollte auch nicht seine Bilder oder ihre Bilder im Kopf immer müssen bestätigen, darum sage ich meistens, ich kann nicht.
Sehr gut, du hast gerade einen super Bruch geschlagen, weil jetzt hast du Rassismus angesprochen und ich möchte gerne mit euch über Ableismus reden. Vielleicht müssen wir kurz sagen, was das ist. Ableismus meint jede Form von Diskriminierung oder Vorverurteilung gegenüber Menschen mit Behinderung. In welchen Situationen habt ihr beide schon Diskriminierung erlebt? Ursulina, magst du erzählen?
Ja, also ich muss vielleicht ganz kurz rausholen, wo ich das Wort zuerst mal diskutiert habe mit jemandem, bin ich der Überzeugung gewesen, ich, die eine Geburtsbehinderung habe, gleich wie der Jan, dass ich von dem nicht betroffen gewesen bin. Und dann ist einfach so, aha, ja, meinst du? Und dann sind mir so ganz viele Fragen gestellt worden und ich habe bei jeder Frage gedacht, so, aha, das ist das, aha, das ist das. Ja, in dem
Fall. Spannend, dass du gedacht hast, weil du deine Behinderung von Geburt an hast, betrifft es dich nicht.
Ja, und ich habe jetzt aber gemerkt, für mich war das so normal gewesen, die Diskriminierung, immer die Niederschwelligen, bis doch einfach froh darfst du sein und hör jetzt auf Forderungen stellen, dass ich das gar nicht mehr als diskriminierend wahrgenommen habe. Das ist mir irgendwo durch zum Glück auch erst heute bewusst. Und heute weiss ich mich halt anders zu wehren, weil ich auch weiss, dass die Situationen einen Namen haben. Und wenn halt jemand sagt, oh, jetzt wenn noch mehr, jetzt hat man doch schon Tausende von Franken für die anderen Rampen investiert. Und ich sage dann einfach, ja, aber ich muss jetzt nicht in das Gebäude C, sondern ich habe einen Termin im Gebäude A. Und wenn das nicht barrierefrei ist, habe ich ein Problem.
Du hast vorher gesagt, bist doch froh, dass du da sein darfst. Ist das ein Gefühl, das du während der Kindheit hast? Ich muss dankbar und froh sein, dass ich da sein darf. Du warst an einer Volksschule, gewesen, dass ich da sein
darf. Ja, also nicht dauernd, aber es ist schon immer wieder aufgekommen. Und was ich heute eigentlich fast schon das Interessanteste daran finde, es ist ja weniger von der Schülerinnen ausgegangen, sondern es ist von der Erwachsenen vorgelebt worden. Und die Mitschülerinnen haben es einfach so aufgenommen, meine Schwestern auch. Ja, sie soll jetzt aufhören stürmen, sie soll jetzt einfach ruhig sein und halt sich anpassen und mitmachen. Weil so etwas wie integrative Sonderschulung hat es dort mal noch nicht gegeben. Dort hat es einfach geheißen, friss oder stirb.
Mhm. Bist du mit auf die Schulreise mitgenommen worden?
Ja, mitgenommen worden ist ein guter Hinweis. Nein, entweder habe ich es geschafft, zum mitzugehen, oder ich bin einfach nicht mit. Aber es ist kein einziger Ausflug so geplant worden, dass ich hätte können, einfach ohne Probleme mitgehen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich ja erst mit 14 den ersten Rollstuhl gekriegt habe. Und das war dort schon ein riesen Aufschrei gewesen. Ja, du kannst ja noch stehen, du kannst ja noch laufen. Wieso nimmst du jetzt einen Rollstuhl? Und dort habe ich wirklich gemerkt, ich bin eigentlich niemandem über Gründung schuldig. Ich muss das mit mir selber ausmachen.
Absolut.
Ja.
Jan, sind dir so Diskriminierungen, wenn begegnet die dir, ich nehme auch deinen Beruf als Moderator, ist nicht immer alles barrierefrei?
Also, ich glaube, wenn ich mich auf den Fokus richte, wo ich überall diskriminiert würde werden, dann werde ich das dauernd irgendwie abarbeiten. Also, aber mir ist es bewusst so. Also, aber das ist jetzt auch seit der neuen Bewegung und dann auch Wording, dass man das benennt, dass es ableistisch ist, dass es auch eine Sprache und ein wieso man kann es jetzt sortieren. Das hat sicher schon geholfen, dass es im Hintergrund immer läuft, oder? Aber ich stelle mir die Frage manchmal nicht. Aber natürlich geht Ableismus in die andere Richtung, das Wohlfühl haben und das explizit erwähnen. Du im Rollstuhl hast das geschafft. Und das finde ich dann manchmal schon auch, wenn es dann nur um das zusätzliche Attribut geht. Und ihre Weltanschauung und ich bin jetzt ihr Götzenbild und ihr Motivator, nur weil ich im Rollstuhl bin, das ist auch ein Teil von ableistisch.
Absolut.
Also, wir müssen uns ja von Grund auf nicht zutrauen. Und dann denke ich oft, ich habe manchmal lieber eine richtige Kritik über meine Podcasts, wieder nur ein Lobgesang, dass jetzt da jemand im Rollstuhl sitzt und Podcast macht. Ja. Das ist natürlich manchmal ist es auch schwierig, dass ich sage, ja, aber das ist jetzt ableistisch ein bisschen, wenn man mir ein Kompliment macht. Und dann muss man das Gegenüber wie darauf aufmerksam machen, was ist es denn genau? Hat dir mein Dialog gefallen oder hat es dir jetzt einfach gefallen, weil du weißt, das ist jetzt ein Mensch mit Behinderung, der jetzt im Bundesrat XY interviewt hat. Und dann musst du manchmal aufpassen, dass das Gegenüber auch nicht also, zu fest anlässt, aber einfach darauf aufmerksam machen und es einfach sensibilisieren, dass auch Sprache ableistisch kann sein.
Es gibt sogar einen Begriff, es gibt in der Literatur den Begriff positiven Ableismus, ja. Das gibt es. Und ein anderes Beispiel ist, ich finde es super, sind Sie heute da mit dabei, dass sie das geschafft haben.
Ja, ja. Ja. Das ist mir schon aufgefallen, Jan, du gehst auch in Ausgang, du bist auch gerne in Clubs unterwegs und wenn dann im Club jemand dir sagt, hey, ich finde es mega cool, bist du da, das irritiert mich, muss ich sagen.
Ja, also, und es kommt auch nicht mehr darauf an, wie bin ich zwei.
Ja.
Dann denke ich, lohnt sich jetzt mit dieser Person das auseinanderzubeindeln, wenn er schon irgendwie leicht betrunken ist, ja. Oder lässt man es jetzt einfach in dem Irrglauben und in dem Positiven sein? Ich tue es dann meistens in der Situation, lasse ich es ruhen. Aber ich tue es nachher in der Aufarbeitung, wenn ich in einem Dialog habe, nehme ich es natürlich vor und erzähle natürlich, dass das ableistisch kann sein. Also ich schaue dann immer, dass ich wie jemand, der ein Comedy-Programm schreibt oder ein Sensibilisierungsprogramm, ich nehme dann die Geschichte und verarbeite sie dann im Nachhinein zum Sensibilisieren. Meistens so in einer Ausgang- oder Abendsituation. Fahrst du jetzt da nicht noch mit gewissen an diskutieren, was jetzt ableistisch ist?
Ja, das verstehe ich. Ursulina, du bist Mutter von zwei Buben. Sie haben gesagt, ich habe dich vorher noch nicht kennt. Ich habe mich dann gefragt, wie haben die Leute reagiert, wo du mit einem Schwangerschaftsbauch im Rollstuhl unterwegs bist. Oder auch jetzt, wenn du mit deinen Kindern unterwegs bist. Du hast eine sichtbare Behinderung, man sieht das. Und die Buben, ich habe schon gesehen, die dürfen auch bei dir auf dem Rollstuhl mitreiten. Hat es da schon schwierige Momente gegeben oder Kommentare?
Direkte Kommentare nicht, nein. Und in der Schwangerschaft hat mir geholfen, weil die Paraplegie hat eine Reportage über mich gebracht. Mhm. Und ich glaube, das hat dort sehr geholfen, dass ich von direkten Kommentaren nicht betroffen war. Ich weiss, dass es vor allem eben noch wieder von früher, von Leuten, die mich früher kennt haben, gesagt haben, ja, jetzt ist sie schwanger. Ja, sie sagt ja, es ist ihr alles zu streng gewesen, wie will sie denn das jetzt mit einem Kind machen?
Ja, aber das war ein Hintertürengeschwätz, da hat dich niemand konkret darauf angesprochen, wie wirst du das handeln?
Nein, hat mich niemand direkt darauf angesprochen.
Das macht mich wieder rasend, oder?
Ja.
Wenn man es anschaut, ist das natürlich Ableismus at his best.
Absolut.
Wenn man jetzt die ganze Thematik anschaut, wenn Fußgängerinnen, Frauen kein Kind wollen, dann werden jetzt auch gejudged und fast. Also, wenn aber eine Frau mit Behinderung sagt, ich würde gerne Kind mit meinem Mann oder mit meinem Partner oder auch alleine ziehen, dann kommt die Gesellschaft die Liste auf, was alles nicht geht. Und das ist wirklich Ableismus. Also wenn man ein Beispiel sucht, was wirklich extremer Ableismus ist, ist die Diskriminierung von Frauen mit Behinderung.
Absolut. Und in dem Moment gehört der Körper ja offensichtlich nicht nur dir allein, weil die Leute von außen haben das Gefühl, sie müssen auch noch reinschwätzen.
Ja, weil die Gesellschaft im Extremfall das ja dann auch noch mitfinanziert, dass ich Kind habe, oder? Aber ich muss noch dazu sagen, was ich das Schwierigste daran finde, diesen Leuten ist das nicht bewusst, dass das eine Form von Diskriminierung ist. Und darum muss ich vielleicht auch jetzt da wie noch sagen, weil ich ja nicht weiss, wer das alles gehört und vielleicht ist jemandem, der das gehört, auch schon mal so einen Aussage rausgerutscht. Es ist nicht bewusst diskriminierend, aber ich finde es schon sehr wichtig, dass Gesellschaft und Politik sich bewusst wird, was der Ableismus ist und was der auch anrichten kann.
Mhm. Sehr gut. Ich werde mit euch über eine Plakatreihe reden, wo jetzt wieder recht präsent überall hängt. Es ist jeweils ein Bild von einem Menschen im Rollstuhl und dort drüber steht gross, ich sitze unschuldig. Was sind eure Gedanken dazu? Sitzt ihr in dem Fall schuldig im Rollstuhl?
Zuerst mal, marketingtechnisch funktioniert das super.
Ja.
Also muss ich glaube wirklich jemanden angesessen haben, dann können wir, wenn ich jetzt Mehrheitsgesellschaft irgendwie emotional catchen, wir machen das. Wenn man es aber natürlich philosophisch und einfach hinterfragen, dann kriegt auch ein bisschen Ableismus rein, in dem Sinn, dass man sich dann bei Geburtsgebrechen wie bei der Ursulina und bei mir kann fragen, wenn jemand mit Unfall unschuldig sitzt, dass ich dann ein Geburtsgebrechen da, dass er sitzt. Mhm. Oder ich sitze im wahrsten Sinne des Wortes.
Mhm.
Und ich sage das nicht aus Spitzfindigkeit, weil meine Eltern kommen aus dem Kanton Schweiz. So, das muss man sich, und in den Anfangs 90er Jahren, ich bin ja gerade 90 geboren, hat meine Mutter Krach gehabt mit dem Pfarrer, wo ich aber noch nicht geboren bin.
Oha.
Und sie war aber schon schwanger gewesen. Nachher ist Behinderung klar geworden. So, und dann hat es Stimmen gegeben aus dem Dorf, dass es jetzt Gottes Zorn ist. So. Und darum ist er mit, ich sitze unschuldig, unschuldig, wenn man es mit der Sprache vergleicht. Schon auch, was will man für Bilder erzeugen? Weil ich weiß, wie es bei dir ist.
Ja, also jetzt zurück auf die Plakatwerbung. Mhm. Ist es mehr so, dass ich einen Haufen Leute kenne, die in Notwil in der ersten Reihe waren. Und wenn sie erzählen, ja, ich bin im Rollstuhl, weil ich einen Verkehrsunfall hatte, dann ist die erste Reaktion, aha, bist du mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen? Ja, nein, ich bin auf dem Fußgängerstreifen von einem Auto angefahren worden, oder? Hintergrund ist das. Aber, wie der Jan gesagt hat, oder weiterdenkt, ist dann ja wenn man keinen Unfall hat, ist man dann an der Krankheit selber schuld, hat man selber etwas gemacht. Das ist schon weiterdenkt so.
Schon auch ein Gefühl, was bei mir hinterlässt, im Sinn von, sind denn Menschen, die eine Behinderung haben aufgrund von einem Unfall, die besseren Menschen mit Behinderung?
Schwierig.
Schwierig, aber man muss natürlich schon sagen, man merkt natürlich schon, und da wollte ich jetzt niemandem ins Nöch treten, dass Kinder oder mit Geburtsgebrechen wie mir dann uns momentan ein bisschen anders aktiv für das Thema Behinderung anstellen. Ich habe schon mit vielen Menschen, die einen Unfall hatten, die sind nicht behindert. Sie sind verunfallt. Und dann denke ich, das kann, also es gibt jetzt immer mehr Zustimmung auch von dem, aber ich habe mal eine Zeit lang wirklich gehabt, dass die einen Unfall hatten und so im Rollstuhl gesessen sind, sich nicht als Menschen mit einer Behinderung angeschaut haben. Und was dort dann eben auch noch ist, und das, aber das würde zu weit führen, was macht jetzt der, der den Unfall verursacht hat, wenn man noch einen Spieler und jetzt im Rollstuhl sitzt? Also, er ist eigentlich
doppelt
schuld,
stigmatisiert.
Er ist eigentlich schuld, aber sitzen du der Unschuldig?
Ja.
Also, darum, wenn man die Plakat-Geschichte auseinanderbeindet, stellen sich mir da mehr Fragen. Aber marketingtechnisch wollte ich nichts sagen. Ich glaube, für den SPZ funktioniert die. Darum kommt die auch immer wieder.
Ich glaube auch, und sie ist, also gerade beim Bahnhof, weißt, wenn man so am Durchfahren ist, ist es ganz schnell, also es funktioniert. Ein Spruch, ein Bild, mehr braucht es nicht. Aber ja, ich denke auch, so die Spitzfindigkeit, die wir halt dann an den Tag legen, weil wir in der Community sind, ich weiss nicht, ob sich das die Leute
ja,
die Gedanken
machen. Wir können ja das weiterspinnen, oder? Wenn wir jetzt von der Werbung weggehen, sondern einen Zeitungsartikel, oder? Also, wie lange war es noch darum, dass sich jetzt schon langsam anfangen zu entwickeln? Wie lange ist gestanden, ist an den Rollstuhl gefesselt?
Ja.
Und auch das macht Bilder im Kopf. Aber ich habe noch nie einen Menschen mit Behinderung wirklich an den Rollstuhl gefesselt gesehen, sondern der Rollstuhl ist befreiend, dass man überhaupt kann etwas machen. Weil wenn man den Rollstuhl nicht hat, in der Ursulina, bei dir ging es noch einigermaßen, aber auch nicht zu lang. Aber ich wollte wie so einen Nacktschneck, so im Französischen, irgendwie vor mich einschreiben und ein bisschen vor mich einrochen. Das muss man sich einfach bewusst sein, wenn man so Sätze schreibt.
Ja.
Also bei mir war es natürlich, als ich mit 14 in den Rollstuhl bekommen habe, habe ich meine Behinderung zwar sichtbar gemacht, aber für mich war der Rollstuhl nicht ein Fessler, sondern eine Befreiung. Weil ich mich endlich wieder bewegen konnte. Das Laufen ist so anstrengend geworden. Und dann zu wissen, ich habe einen Rollstuhl, den ich zeitweise nutzen kann, hat
und
mir so viel Freiheit
gegeben. Und deinen Freundinnen und Freunden nachher mögen, nehme ich an. Also die haben
also
ja mit 14 angefangen, einen zackigen Schritt drauf gehabt und immer auf dich müssen warten, stellt mir auch nicht so angenehm vor.
Also in der Schule hätte ich den Rollstuhl nicht mitnehmen, weil dort wäre ich, ich bin nicht ins Schulhaus reingekommen, nicht einmal zur Eingangstür mit dem Rollstuhl, da hat mir dort nichts genützt. Der Rollstuhl war für mich wirklich in meiner freien Zeit gewesen. Ich habe fast Freiheit gesagt, das hat auch etwas. Ja, aber und dort habe ich wirklich gemerkt, hey, ich bin nicht an meinen Körper gebunden, sondern ich kann mir Hilfsmittel holen, die mich befreien. Und das Gefühl war für mich so stark gewesen, dass ich auch konnte wie ignorieren, wenn Kommentare gekommen sind. Und das muss ich vielleicht auch noch sagen, Kommentare, negative sind nie von Menschen, die selber nicht ohne Rollstuhl aussehen können. Die haben das alle super gefunden, dass ich mich überwinden konnte, um einen Rollstuhl zu nutzen. Sondern Kommentare sind immer nur von Fußgängern gekommen. Das finde ich hochinteressant.
Das ist spannend, ja. Du hast vorher gesagt, du hast mit dem Rollstuhl eigentlich auch deine Behinderung sichtbar gemacht. Ich weiss, dass du jetzt in der Familie die Thematik hast mit unsichtbarer Behinderung, nämlich bei deinem Sohn.
Genau, der ältere Sohn, der hat unter anderem Autismus-Spektrum-Störung. Und ja, das weiss man heute so ein bisschen, die meisten Autismus Gerade der, den er hat, der Asperger, den sieht man einfach nicht. Mhm. Er hat zusätzlich auch noch motorische Auffälligkeiten, aber man sieht ihm nichts an. Und das macht es im Alltag halt noch mal schwieriger. Ich hätte ein Beispiel, das das sehr gut aufzeigt. Wir sind letztes Mal mit ihm, haben wir einen Ausflug gemacht und er war an dem Ort schon mit der Schule gewesen. Für ihn war das aber schon ein riesiger Stress gewesen. Aha, mit der Schule nehmen wir einen anderen Eingang. Aha, mit der Schule nutzen wir eine andere Garderobe. Aha, mit der Schule ist eine andere Kleiderausgabe. Das war für ihn schon eine riesige Umstellung gewesen, privat. Und er ist zum Beispiel einer, er hätte nicht können sagen, welche Schuhgröße das er hat. Das kann er einfach nicht.
Ja.
Das habe dann ich gemacht. Und dann hat er das Material bekommen und weil er eben auch von der Wahrnehmung und der Motorik seine Baustellen hat, hat er überhaupt nicht gewusst, wie soll ich das jetzt auflupfen, wie soll ich das tragen. Die Assistentin hat ihm dann geholfen zum Zuschnüren, zum Dreischleifen etc. Und dann hat er an der Ausgabe den Kommentar abgegeben, also meine Kinder haben das mit 4 schon können. Und das in einer Lautstärke, dass mein Bub das gehört hat. Und dann habe ich für mich so überlegt, ja, will er mir jetzt sagen, dass ich als Mami im Rollstuhl nicht fähig bin, um den Kind das zu lernen, oder will er damit sagen, der Bub sollte aber vorwärts machen, um das zu lernen. Aber ich habe dann für mich entschlossen, dass ich es nicht kommentiere, weil für mich in dem Moment ist wichtiger gewesen, dass uns der Bub nicht in eine rote Phase kippt, ja, als mit ihm jetzt darüber diskutieren, warum die Situation so ist, wie sie ist.
Also ich höre daraus, er wird oftmals überschätzt.
Er wird tagtäglich überschätzt,
und ja. Und da passieren sehr verletzende Situationen wie jetzt das.
Ja, und der Clou daran ist eben, er ist sehr intelligent, er merkt das. Mhm. Er merkt, ich bin irgendwie anders. Mhm. Jetzt weniger auf den Autismus bezogen, dort fühlt er sich manchmal schon gerne ein bisschen überheblich, weil er findet, wieso sehen die anderen Leute die Fehler nicht, die sind doch offensichtlich. Ja. Fehler aus dem Autismus-Spektrum-Sicht, oder? Mhm. Aber das, was das Motorische angeht, er merkt ja, mein Bruder kann das, warum gelingt mir das nicht?
Und sein Bruder ist jünger.
Sein Bruder ist ziemlich genau auf den Tag 3 Jahre jünger. Mhm. Ja. Mhm. Aber hat ihn überrundet, bei weitem.
Wahnsinn. Jan, du hast von Anfang an eine sichtbare Behinderung gehabt. Und also wir haben darüber geschwätzt, in der Schule bist du eher unterschätzt worden. Also, du bist nicht unbedingt gefördert worden, man hätte dich ein bisschen lassen, oder wie ist das gegangen?
Ja, Sonderschule, das ist halt so eine Sache für sich. Nein, oder ich bin nicht integrativ geschult worden, weil bei mir ist natürlich auch die Behinderung klar gewesen, wo ich, also mit 2-Jährigen und so, und dann hat man einfach meiner Mutter und dann nachgelegt, in Physio und Ergo und so und dieses. Und dann ist natürlich nur der Sonderweg in Betracht gezogen worden. Und ich will jetzt auch keine Bildungsdebatten auftun, aber man hat immer ein bisschen das Gefühl, der Sonderweg sei gar nicht mit Leistung verbunden. Natürlich hat man mich jetzt nicht an meinem Leistungspotenzial genommen, aber ich habe noch müssen als Spastiker früher mit Bleistift und Schnierli-Schrift schreiben, in der Sonderschule. Oder auch noch in der Berufsschule im Sonderweg mit dem 10-Finger-System. Und wenn wir einfach jetzt schauen, ich weiß nicht, wie es jetzt ist in der Sonderschule, was ich höre, es gibt Hilfsmittel und ich bin einfach manchmal dafür, dass man die Hilfsmittel, auch wenn es jetzt nicht um Rechtschreibung und so geht, aber das Diktieren hätte mir wahnsinnig geholfen, weil man hätte auch noch gemerkt, letztes Jahr, dass ich einen Gendefekt auf den Augen, das hat man alles früher nicht abklären. Und dann ist man halt auch diskriminiert worden, weil Lesen und Schreiben ist wie ein Achillesferse und dann hat es einfach geheissen, weil ich sonst halt ziemlich stark bin. Ja, der Jan ist ein Blender, er muss sich besser konzentrieren und so. Und das in der Sonderschule. Also nur wenn man meint, in der Sonderschule sei alles besser. Es kommt immer auf Lehrpersonal drauf an. Ich bin ein starker Verfechter für den integrativen Schulansatz, weil wenn du notenbefreit bist, wird einfach die Berufswahl extrem schwierig. Du kannst nicht mit dem mit dem Elterngesprächsbogen kommen und sagen, ich bin irgendwie sozial stark, sondern ich will notig sein. Das merkt man jetzt auch. Die ganze Bewegung, die jetzt so drückt, kommt natürlich viel aus den integrativ geschulten Schülern, die jetzt rauskommen, die Druck haben, die sagen, hey Wirtschaft, hey Politik, wo sind wir? Wir haben jetzt eine Schule gemacht, in Mehrzahl, der Ursuline ist auch in einer Regelschule, aber jetzt sind wirklich viele Menschen mit Behinderungen, gerade an dem Punkt, Berufswahl, politisch, sich am Aufstellen. Und das kommt alles aus dem raus, dass man sie nicht separiert hat, irgendwo im Hocker oben, wo aber Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen.
Am Waldrand.
Sie haben mit den Härten vom Alltag müssen kämpfen. Erwartet das jetzt aber auch von einer Gesellschaft.
Du hast ein gutes Stichwort gesagt, du hast Politik gesagt. Wir haben jemanden am Tisch, Ursulina, der im April Grosses vorhat. Du kandidierst für den grossen Stadtrat hier in der Stadt Luzern. Was motiviert dich, in die Politik zu gehen, Ursulina?
Also sehr viel von dem, was wir jetzt heute schon besprochen haben. Ja, bis jetzt habe ich wie die Ressourcen nicht gehabt. Entweder bin ich gesundheitlich nicht so zu weh gewesen, oder eben, wir haben zuerst müssen einen Weg finden mit unserem älteren Sohn, den wir jetzt super gefunden haben. Und jetzt habe ich wieder Ressourcen, zum sagen, mal, und jetzt tue ich meine Energien auch probieren, gegen auszurichten. Ich weiss, ich werde nicht die Welt verändern können, aber falls es zu einer Wahl in der grossen Stadt kommt, müssen wir zumindest nicht nur über mich, sage ich jetzt provokativ, diskutieren, sondern auch mit mir, dass wenigstens die Stimme gehört worden ist.
Es ist ja auch schon die erste Hürde, wenn du gewählt wirst, Ursulina, überhaupt in das Stadthaus hineinzukommen.
Ja, ich fühle mich in meine Kindheit zurückversetzt. Ich bin gespannt, aber ich bin wehrhafter geworden. Mhm. Und das ist für mich kein Grund.
Sehr gut. Ja. Wir haben ja seit diesem Jahr schon mehr Vertreter in der Politik auf Bundesebene, weder überhaupt jemals. Dort höre ich immer auch, dass es sehr wichtig ist, dass Menschen mit Behinderung eben nicht nur Behinderung in der Politik machen, sondern wirklich ein breit gefächertes Sortiment haben. Wo willst du deinen Fokus legen, Ursulina?
Ja, also alles so Familienpolitik, Sozialpolitik, Raumplanung, Umweltfragen. Mhm. Also mir ist ganz wichtig, und das habe ich auch schon mehrfach betont, dass ich, falls ich gewählt werde, der grosse Stadtrat, auf keinen Fall auf den Rollstuhl reduziert werden. Auch wieder das, was wir vorher schon besprochen haben, sondern ich will an meiner politischen Arbeit gemessen werden.
Voilà. Ja. Sehr schön. Hast du noch etwas, Jan, zu der Kandidatur von Ursulina?
Also wenn man jetzt so schaut, wir haben im Kantonsrat vor 5 Jahren, wenn man eine gewählte Politikerin hat, dann geht das ziemlich schnell mit Anpassungen, oder? Es ist ja sagenhaft, wie schnell dass es im Bundesbern plötzlich erlaubt ist, dass jemand nebendran hocken als assistierende Person. Also ich glaube, das Stadtparlament wird, wenn Ursulina gewählt wird, was ich allen Luzernerinnen aufs Herz legen würde, schnell vorwärts machen, annahmbare Lösungen zu präsentieren, wie auch bei uns im Kantonsrat hat es dann plötzlich geheißen, wo Manuela Lehmann gewählt worden ist, dass sie in den Eid nicht muss stehend ablegen, sondern so wie es jedem passt. Also, so Anpassungen gehen dann immer ziemlich schnell, aber für das muss man Sichtbarkeit generieren und auch zeigen, dass man eben so ein gutes, geschnürtes Paket wie mit Ursulina, das sich breit abstützt, mit Sozialpolitik, mit Familienpolitik und Umweltpolitik. Und dann macht sie noch, by the way, auch Inklusionspolitik, wo aber nicht der Fokus ist. Also so eine starke Politikerin, da wäre es schon, wenn die Stadt Luzern diese Chance sich entgehen lassen.
Sehr schön, ich bitte uns nochmal, 28. April, die Wahlen hier in der Stadt Luzern, die Ursulina kandidiert für die SP. Wir kommen schon langsam zum Ende, meine lieben Gäste. Gibt es bei euch Gedanken, die ihr mit euch umtragt zu den Themen, die wir jetzt heute besprochen haben, die ihr nie aussprecht? Wo ihr einfach wie findet, das ist der Moment, das rühre ich jetzt mal in die Runde.
Also mir hat geholfen, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen kontrakurär zu diesem Podcast, mir hat geholfen, dass es immer einen kleinen Prozentsatz geben wird, wo eine Fußgängerin oder die breit gestellte Gesellschaft nie meine Lebensrealität zu 100% wird verstehen. Mhm. Und das hat mir geholfen zu sagen, okay, sie machen es nicht bösartig. Also, sie werden es wahrscheinlich nicht können ergründen, aber darum ist es so wichtig, dass man es auch mit einer Aufstellung wie einer Ursulina oder Mini-Arbeit oder etliche, oder es gibt so viele Aktivitäten, dass man einfach sieht, die Lebensrealität gibt es auch. Ich muss sie nicht total können verstehen, mhm, aber ich muss akzeptieren, dass sie da ist. Mhm. Und ich muss auch, wenn ich will, eine diverse Gesellschaft sein, muss ich die Lebensrealität, wo ich als Fußgängerin nicht kann ergründen kann, zu 100%, aber ich kann von ihr lernen. Und das, mit dem drülle ich mich momentan ein bisschen darum, wie ich das noch besser in meine Arbeit reinfliessen kann, dass man das nicht kann zu 100% verstehen kann, wie ich meinen Alltag und oder vor allem, wie ich es fühle, versteht.
Das heisst eigentlich, sich seinen Privilegien bewusst sein und immer auch dir zuhören.
Ja, und vor allem auch, wenn, also ich kann ja nicht zu 100% nachvollziehen, wie du dich fühlst, genau, als Fußgänger. Das ist einfach meine Lebensrealität als Individuum nicht die absolute Wahrheit ist. Dass es viele verschiedene Wahrheiten gibt und dass man immer muss den Konsens finden. Und jetzt gerade denen, die jetzt sagen, ja, Konsens finden, wie du so rein und gesehen, wir wollen nicht mehr als andere, wir wollen einfach das Gleiche, wir wollen können ohne Kopfschmerzen reisen und nicht bei jedem, bei jeder Ausgang oder bei jedem Arbeit ist bei mir so fest drin, ist das WC Rostelgängig. Mhm. Ihr glaubt, dass ich, wenn ich etwas mache, die feste Frage, wenn ich mal entspannt angehen, nicht immer mir müssen denken, ist das WC einigermaßen machbar. Und das ist meine Lebensrealität. Bei jeder Anfrage, die ich bekomme, ist die erste Frage, wie komme ich denn hin? Und zweitens, wie komme ich aufs WC? Und das möchte ich etwas entspannter angehen können.
Danke, Jan. Ursulina?
Ja, für mich ist, glaube ich, mehr so, einfach noch kurz zum Ergänzen, der Lebensgrundsatz so ein bisschen geworden, wenn sich jemand absolut nicht mit meiner Lebensart einverstanden gehen kann, dann ist das nicht mein Problem, sondern das Problem von dieser Person. Mhm. Und dann werde ich mich deren auch nicht weiter aufdringen.
Das heisst auch nicht, dort drin Energie verschwenden.
Genau.
Weil es genau mehr über die Person aussagt, weder als über dich.
Je nach Kontext, ja. Mhm.
Gut.
Danke dir, Nadja, für den super geführten Podcast.
Danke euch beiden. Es war mir eine Freude. Und auf bald.
Danke, bald.